Sandra Ferracuti und ich haben die Sitzordnung festgelegt. Gibt's kein Versehen. Schönen guten Abend. Als ich gefragt wurde, ob ich diesen Abend moderieren würde, habe ich nicht lange gezögert, weil das Lindenmuseum in Stuttgart wirklich ein absolut passender Ort ist. Es ist das einzige Museum in Deutschland, das im RIME vertreten ist, einem internationalen Verbund völkerkundlicher Museen, die sich über Zukunftsperspektiven austauschen. Und wenn man über die neue Ethik der Beziehungen nachdenken will, ist man hier auch richtig, weil schon vor Jahren wirklich beispielhaft damit begonnen wurde, nach Lösungen für den Umgang mit dem, was man jetzt so schwieriges Erbe nennt, zu suchen in einem gemeinsamen Pilotprojekt mit Kulturwissenschaftlern der Uni Tübingen, natürlich auch mit Provenienzforschern und afrikanischen Partnern, auch ein Beirat mit Stuttgartern aus die afrikanische Wurzeln haben und an der neuen Dauerausstellung der Präsentation beteiligt waren. Andere ethnologische Museen prüfen ihr Selbstverständnis genauso wie hier im Lindenmuseum. Sie nehmen den zunehmenden Druck, sich zu legitimieren, ernst. Europäische Bildungsideale werden hinterfragt. Es braucht auch neue geschichtliche Narrative, die Kolonialkriege nicht länger ausblenden und damit eingehend eigentlich auch eine Veränderung des Weltbildes. Das wird zwangsläufig passieren. Ich denke, wir waren alle doch überrascht zu sehen, wie groß die Menge der kolonialen Kulturgüter ist, um die die restituiert werden könnten. Das sind über 2 Millionen. Das ist eine Zahl, die mir zum Beispiel vorher überhaupt nicht bewusst gewesen ist. Und ich denke, die Öffentlichkeit, ja, sie hat ein Recht zu erfahren, wie verflochten die Geschichten der Kolonisierer und der Kolonisierten miteinander sind, und auch postkoloniale Erfahrungen können nicht länger ausgeklammert werden. Was im Humboldt-Forum in Berlin passiert, das ist vielleicht immer auch ein ganz bisschen Folie für uns. Bénédicte Savoy kommt aus Berlin, so wie ich. Sie unterrichtet dort das Fach Kunstgeschichte, ist Professorin seit über 20 Jahren, auch am Collège de France tätig. Und sie hat, glaube ich, indem sie 2017 die Expertenkommission des Humboldt-Forums verlassen hat, indem sie totale Sklerose bestätigt hat, wirklich dem ganzen Vorhaben doch einen ordentlichen Hieb versetzt. Der zweite Hieb kam dann vom Lindenmuseum bzw. von Ines de Castro, die auf die ihr angebotene Intendanz verzichtet hat. Und vermutlich hat sie gut getan daran, weil man eben von einem anderen Ort aus wie Stuttgart und dem Lindenmuseum, einem wichtigen ethnologischen Museum, sehr viel bewegen kann. Dr. Sandra Ferracuti ist eben schon eingeführt worden. Sie vertritt Ines de Castro heute Abend. Sie arbeitet seit 2016 als Afrika-Referentin am Lindenmuseum, war vorher in Washington und Rom tätig und ist außerordentliche Professorin für Museumswissenschaften und Ethnologie an der Universität in Matera, einem kleinen Ort in Süditalien, jetzt Kulturhauptstadt, europäische Kulturhauptstadt 2019. Auf dem Podium neben mir Albert Guaffo, Professor für deutsche Literatur. Er hat im Saarland gelehrt, ist zurzeit stärker an der Universität Jiang in Kamerun engagiert. Man kann ihn auch lesen, denn er hat ein Buch über koloniale Verbindungen und transkulturelle Erinnerungstopografien herausgegeben. Es geht darum, um die historischen und gegenwärtigen Beziehungen zwischen dem Rheinland und dem Grasland Kameruns. Außerdem ist er Mitglied des Förderbeirats Koloniale Kontexte am Deutschen Zentrum Kulturgut Verluste in Magdeburg. Diesen Beirat gibt es seit Januar und er wird im Mai, also kommende Woche, zum ersten Mal zusammentreten. Petra Olschowski, rechts von mir, brauche ich, glaube ich, in Stuttgart kaum noch vorstellen. Seit 2016 sind Sie Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Außerdem Kunsthistorikerin und Journalistin, und sie waren die erste Rektorin der Staatlichen Akademie für Bildende Künste in Stuttgart. Sehr schön, dass Sie dabei sind, denn jemanden aus der Politik dabei zu haben hier in der Runde ist wirklich unverzichtbar. Eben ist schon erwähnt worden, der Bericht, die Expertise, die Emmanuel Macron in Auftrag gegeben hat, der Savoy-Sar-Bericht, der sehr viel Drive in die ganze Debatte gebracht hat. Und Emmanuel Macron hat in gewisser Weise vorgemacht, wie man Handlungsbedarf erzeugt. Benedikt Savoy wird einen kleinen PowerPoint-Vortrag halten. Ich denke, das machen wir jetzt an dieser Stelle. Und entweder ich schließe meine erste Frage direkt darin an oder Albert Guaffo, was ich heute Abend erfahren habe, möchte auch ein kurzes Statement halten. Vielleicht verknüpfen das miteinander. Das wird sich entscheiden, wenn wir Sie gehört haben. Ja?
Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin sehr froh und dankbar, hier zu sein. Stuttgart spielt nicht nur jetzt eine sehr wichtige Rolle in dieser Debatte, in dieser Angelegenheit, die uns beschäftigt, sondern hat es schon vor 40 Jahren gespielt, diese wichtige Rolle, und auch vor 100 Jahren. Also wenn man als Historikerin wie mich sich nur mit Stuttgart befassen würde, hätte man die gesamte Weltgeschichte dieser Frage schon im Griff. Und ich war heute Morgen im Staatsarchiv in Ludwigsburg und ich muss sagen, so schöne Stunden im Archiv habe ich lange nicht mehr verbracht. Also ich komme gerne wieder. Ich bin sehr dankbar auch, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, ganz kurz über die Arbeit, die ich mit Felwine Sarr zusammen 8 Monate lang im Jahr 2018 durchgeführt haben, kurz zu berichten. Das wird ein sehr französischer Einstieg sein, also eine Erzählung über das, was wir gemacht haben, um bis zu diesem Ergebnis zu kommen, diesem Bericht. Also eine ganz kurze Präsentation, und wenn ich hier alleine stehe, liegt das daran, dass Felwine Sarr momentan in Brüssel ist, wenn er nicht sonst in Dakar oder in Duke oder auf Sansibar ist. Er ist viel unterwegs, aber Sie müssen sich nur vorstellen, wir sprechen gerade zu zweit. Ich bin nur eine Stimme von zwei. Zum Auftrag kurz. Das wird das erste, was ich erzähle, 3 Minuten. Das andere, weitere 3 Minuten ist das Vorgehen, also wie wir diesen Auftrag bekommen haben, wie wir das versucht haben zu erfüllen, was uns angetragen wurde, und dann kurze Worte über den Bericht selbst. Der Auftrag kam ein paar Monate, nachdem unser Staatspräsident Emmanuel Macron, damals noch nicht ganz 40 Jahre alt, in Ouagadougou in einem überfüllten Hörsaal mit 800 Studierenden verkündete, am Ende einer sehr langen Rede, innerhalb von 2 Minuten gegen Ende dieser Rede, dass er möchte, er sagt immer, ich will in solchen Zusammenhängen. Also er will, dass innerhalb von 5 Jahren das Kulturerbe Afrikas oder die Bedingungen dazu für eine Restitution erfüllt sind. Er sagte das, er benutzte das Wort Restitution, und das war eine Art, vielleicht kennen Sie diese Ereignisse, wenn etwas passiert und man weiß im Nachhinein immer noch, wo man war an dem Tag, wo man davon erfahren hat. Also zum Beispiel den Tod von Michael Jackson oder so. Für mich war, oder für viele unter uns, die wir uns mit solchen Fragen beschäftigen, war diese Ankündigung, auch die Benutzung des Wortes Restitution durch einen französischen Präsidenten, so etwas, wo man elektrisiert wird oder versteinert wird. In meinem Fall war das an einer Kreuzung im Stadtteil Wilmersdorf in Berlin. Ich werde mich immer erinnern. Ein paar Monate nach dieser Rede haben wir also einen Auftragsbrief bekommen, Felwine Sarr und ich, in diesem Brief uns erklärt wurde, was er von uns erwartet hat. Darunter, ich lese das kurz vor, stand, s'agissant plus spécifiquement de l'Afrique, er sprach im Vorfeld von Restitution, je me suis engagé pour que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique, etc. Und dann kam eben der Rest des Briefes. Für uns war diese Formulierung, dass er sich dafür stark gemacht hat, dass temporäre oder definitive Rückgaben stattfinden sollen, etwas sehr Rätselhaftes. Wir dachten, vielleicht war er müde am Ende seiner Rede, denn Restitution können, wenn man etwas restituiert zurückgibt, konnte aus unserem Verständnis heraus nur definitiv sein, und temporäre Rückgaben war für uns wie ein Widerspruch in sich. Wir haben auch uns deswegen sehr schnell darum bemüht, diese Unklarheiten für uns klar zu machen. Und wir haben beschlossen, für uns in der Auslegung dieses Auftragsbriefes, dass temporäre Restitution heißen soll, temporär so lange, bis die Gesetzgebung sich in Frankreich nicht verändert hat. Denn Sie wissen, das dauert, das kann bis zu 2 Jahren dauern, bis ein Gesetz verändert wird. Und für uns war klar, wir geben zurück und es bleibt temporär, solange das Recht nicht dahinter gekommen ist, aber die Objekte, wenn sie einmal zurückgegeben werden sollen, sollen nicht zurück nach Frankreich. Ich werde vielleicht nachher erklären, warum es uns so wichtig war, diese Klarheit zu schaffen, gleich zu Beginn, und auch eine große Klarheit, ich glaube, Albert Goiffaut, mein Kollege, will das nachher wieder aufgreifen, warum es so wichtig war, nicht zu vermischen zwischen Restitution und mögliche Zirkulation von Kunstwerken. Wir werden bestimmt darüber sprechen. Zum Vorgehen, wir hatten 8 Monate Zeit, von März 2018 bis November 2018, da sollten wir den Bericht abgeben, und wir haben diese Aufgabe ehrenamtlich angenommen, und wir haben auch alle unsere Reisen ehrenamtlich organisiert etc. Das hatte mehrere Gründe. Ein Grund ist die Trägheit der französischen Verwaltung. Wir wollten nicht immer einen Auftrag stellen für Reisezurückerstattung oder so, aber es hatte einen politischen Grund. Wir wollten frei sein. Wir wollten keine Angehörigen der französischen Botschaft in der Nähe haben, wenn wir uns mit Kolleginnen und Kollegen in Afrika unterhalten. Wir wollten komplett wie freie Menschen, Universitätsleute, die wir sind. Mein Kollege Felwinsar ist Professor für Wirtschaft oder war damals noch Professor für Wirtschaft, für Ökonomie an der Universität Saint-Denis im Senegal, in Dakar, also nördlich von Dakar, in Saint-Louis im Senegal. Und das war uns wichtig, dass wir, wie sonst an der Uni, dass wir uns frei von politischen Zusammenhängen bewegen können. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir sogenannte Critical Friends versammelt haben am Collège de France in Paris. Das war eine Gruppe von circa 8 Akteuren, die sowohl Restitutionsgegner als Restitutionsbefürworter waren. Der Präsident des Musée du Quai Branly, des größten ethnologischen Museums in Frankreich, war dabei, aber auch sein schlimmster Gegner, der Präsident des Grand Conseil Représentatif des Associations Noires, ein politischer Aktivist, den alle unmöglich finden. Er war auch dabei. Und es war uns wichtig, dass, weil er 2013 das Thema sehr nach vorne gebracht hatte, war es uns sehr, sehr wichtig, dass wir mit diesen kritischen Freunden zusammenkommen. Und für uns war die Funktion dieser Gruppe, dass wir die Einzelnen auch einfach anrufen können, wenn die Situation verfahren sein sollte oder so, dass wir nach Ratschlägen fragen können. Diese Gruppe haben wir 2-mal insgesamt getroffen und sonst bilateral immer die Freunde oder die Kollegen angerufen. Das Nächste, was uns absolut wichtig war, sofort am Anfang, gleich in der ersten Woche, war, die Museumsprofis einzubinden. Also die Kuratorinnen und Kuratoren im Musée du Quai Branly vor allem. Dort lagern 70.000 Inventarnummern, Objekte. Für viele sind das allerdings Subjekte, sind keine seelenlose Gegenstände, sondern sie haben mehr als nur eine Inventarnummer. Jedenfalls sind es 70.000, die aus der Gegend südlich der aus diesem riesigen Kontinent südlich der Sahara kommen. Und deswegen, weil ich persönlich auch diese lange Erfahrung mit Museumsgeschichte habe, wusste ich, dass Museumskuratoren eine ganz besondere Gattung von Menschen sind. Auf Französisch heißen sie auch Conservateurs. Sie sind da, um zu konservieren und sind oft konservativ, und es ist auch extrem, ja, aber auch im positiven Sinne, und sonst wären sie keine Museumsleute, und es war uns extrem wichtig zu erklären, was wir vorhaben oder mit ihnen zusammen zu arbeiten, also nicht in einem konfrontativen Rahmen, sondern kooperativ. Dann waren wir sehr viel in Ministerien, in Verwaltungen, im Ministère des Affaires étrangères, im Auswärtigen Amt und im Ministère de la Culture. Und zwar auch eine Kollegin, also eine Beamtin aus dem Kultusministerium, Ministère de la Culture, beigesellt worden, Isabelle Maréchal. Und das sage ich besonders, weil manchmal hatte man den Eindruck, dass wir unsere Arbeit irgendwie so gegen die Verwaltungen oder gegen die Administration gemacht haben. Dem ist nicht so. Sie waren mit in der Gruppe. Für mich als Berlinerin und für Felwine Sarr als Senegal, als Dakarois, war dieses Eintauchen in die französische Verwaltungswelt, wow, aufregend. Also uns fehlten die kompletten Codes. Wir wussten nicht, wie es geht, wir haben es gelernt. Und dann sind wir viel gereist oder so viel wie möglich im Rahmen dieser kurzen Zeit. Wir waren in Benin, wir waren zweimal in Senegal, in Dakar, wir waren in Mali, in Bamako, wir waren im Kamerun an verschiedenen Stellen. Da kommt Albert Guafo auch aus der Gegend, die wir bereist haben, her. Bereist ist das falsche Wort. Wir waren nicht auf Reisen. Wir sind immer zu bestimmten Kollegen an Museen, an Universitäten, in die Museumspädagogik, zu Ministern und in einem Fall auch zum Staatspräsidenten von Mali gegangen, ganz gezielt. Es waren Arbeitstreffen mit Kollegen. Dann haben wir drei Workshops organisiert. Der erste Workshop fand in Dakar statt und versammelte etwa 20 Kolleginnen und Kollegen aus dem afrikanischen Kontinent und aus Europa, aus Frankreich. Und unser Thema war, was meint eigentlich restituieren? Was ist damit, was ist der Unterschied zwischen restituieren und zirkulieren lassen? Was würde bedeuten, das Resozialisieren der Subjekte oder Objekte, wenn sie wiederkommen, kann man Objekte, die 150 Jahre lang weg waren, einfach so zurückgeben? Oder was muss passieren, damit sie wieder aufgenommen werden? Solche manchmal philosophische Fragen auch. Und was kann eine Gegenleistung, was könnte, das war eine Frage unserer afrikanischen Kolleginnen und Kollegen, was könnte eine Gegenleistung sein aus Afrika? Das war aber deren Problem, nicht unser. Es kam auf die Frage, was geben wir euch, wenn ihr dann leere Sockeln habt in Paris? Was würde euch eine Freude machen? Das war eine sehr überraschende und schöne Frage und das hat sehr schöne, ruhige, freundschaftliche Diskussionen ausgelöst. Wir hatten einen sehr intensiven Workshop mit Juristen unter der Leitung von Isabel Maréchal, die ich vorhin erwähnte, und Vincent Negri. Das sind Rechtsspezialisten, Vincent Negri mit dem Kulturerberecht in Afrika befassen. Und die Idee dieser Arbeit mit Juristen war, oder wir haben versucht, sogenannte innovative Juristen um uns zu versammeln, mit der Idee, dass, es war keine Idee, es ist uns mehrmals gesagt worden, es klingt in Deutschland im, oder ich habe gemerkt, wenn ich das erzähle, dass die Leute hier das komisch finden. Aber in Frankreich hieß es oft, das Recht ist plastisch und wenn der Präsident etwas beschließt, wird sich das Recht schon anpassen. Das ist die französische Fassung. Man kann auch sagen, dass das Recht für die Menschen gemacht ist und nicht die Menschen für das Recht und dass deswegen eine Entwicklung des Rechtes möglich ist. Und das haben wir getestet mit Leuten, die auch mit der Restitution von Human Remains, von Maori-Köpfen oder von der sogenannten Venus Autantot, also in der Vergangenheit solche Restitutionsfällen hatten. Und dann haben wir uns mit den regionalen Museen, den sogenannten Musée de Provence, auch getroffen. Wir waren einmal in der Assemblée Nationale, also in der gesetzgebenden Versammlung in Paris, sind da angehört worden und dann haben wir im Sommer darauf diesen Bericht geschrieben. Ganz kurz, damit Sie sich vorstellen können, wie es lief, hier unser Workshop in Dakar mit diesen Kolleginnen und Kollegen, auch aus dem Kunsthandel übrigens. Sie sehen hier unten, die sind hier. Das ist einer der wichtigsten Kunsthändler in Paris. Sie haben vielleicht gelesen, dass Kunsthändler nicht involviert wurden. Das stimmt nicht. Also den haben wir extra, kam er auch mit zwei weiteren nach Dakar eingeladen. Workshop mit Juristen war am Collège de France mit auch mit Rechtsanwälten aus Italien, die sowohl Sachen aus Amerika zurückgeholt hatten, Objekte, als auch diejenigen, die die Rückgaben nach Äthiopien, zum Beispiel, wie Sie sich vielleicht erinnern können, den Obelix aus Axum, also solche Kolleginnen und Kollegen aus dem europäischen Ausland, die solche Erfahrungen hatten, kamen auch dazu. Und dann haben wir die Kuratorinnen und Kuratoren, oft junge Frauen übrigens, aus den regionalen Museen im Louvre versammelt. Das war im Parlament und das sah aus wie eine Abiturprüfung, mehrere Stunden lang. hat aber, es war eine wichtige Erfahrung. Sie sehen Isabelle Maréchal aus dem Ministère de la Culture neben Felwin und mir. Wir haben vor dem Kulturausschuss hier gerade gesprochen. Und dann diese Reisen, wir waren in Benin, sowohl in Museen, es gibt über 500 Museen südlich, also gezählte, offizielle Museen südlich der Sahara. Man hört manchmal, in Afrika gäbe es keine Museen. Das, auch das stimmt nicht. Es gibt sie, sie sind in sehr unterschiedlichen Modernitätsstadien. Das jüngste ist am 6. Dezember in Dakar eröffnet worden, ein hypermodernes Museum. Sie haben Orte, Stiftung für zeitgenössische Kunst, wie da oben in Cotonou, private Museen auch. Und unten waren wir beim Minister, Kulturminister. So sehen Wartesäle oft aus. Wir hatten das Glück bei diesem Kennenlernen des Terrains, dass wir, es ist kein Glück, das ist eine ganz starke Erfahrung, also des Intellekts und auch der Gefühle, an einem Tag zum Beispiel hier in Abomey zu sein. Abomey ist ein Palast, das von einem französischen General 1882 geplündert wurde. Und es steht heute unter UNESCO-Schutz so, wie es ist. Das sind ganz viele Tausende von Quadratmetern, die leer stehen. Ein sehr starker Ort. Und da waren wir an einem Donnerstag. Und am nächsten Morgen waren wir im Musée du Quai Branly, wo die Gegenstände, die aus dort kommen, sind. Und so konnten wir diese starke Erfahrung der Anwesenheit, aber auch der Abwesenheit der Objekte auf einmal machen. Das konnten wir nur machen, weil wir als Europäer natürlich ein Privileg der Mobilität haben. Diese Erfahrung kann kein junger Afrikaner oder keine junge Afrikanerin machen, einmal in Abomey zu sein und am nächsten Morgen einfach in Quai Branly, weil die Visumpolitik Europas diese Mobilität einfach nicht erlaubt. Das heißt, wir haben die Objekte, die keine Objekte sind. Und wir haben auch noch das Privileg, dahin zu reisen, wo sie herkommen, während diejenigen, die die Objekte nicht mehr haben, nicht einmal die Möglichkeit, in vielen Fällen, in den meisten Fällen, sie zu sehen. In Dakar waren wir in diesem neuen Museum. Hier, Sie sehen im Hintergrund Amadi Boukoum, der Direktor des neuen Museums der Civilisation Noire, der schwarzen Zivilisation, ein großartiges Projekt aus den 60ern, das jetzt realisiert wurde, 14.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Es ist eher eine Ausstellungshalle. Wir waren im Musée National du Mali, auch ein extrem schönes, neues, durch die Stiftung des Aga Khan restauriertes Museum. Mali steckt in einer tiefen Krise, man kann auch sagen im Krieg, seit 2013. Das Museum ist für Touristen oder für ein reges Publikum angelegt. Es ist sehr leer, es ist traurig, aber es ist die Museumsleute halten es auch. Es ist offen, man kann dort einen ganzen Tag verbringen. Und hier hatten wir sehr intensive Gespräche, auch mit Kollegen, die uns sagen, wir wollen auf jeden Fall die Objekte zurückhaben. Allerdings nicht jetzt. Also wir haben nur mit sehr, sehr verantwortungsvollen Leuten gesprochen und die sagen, natürlich in einer Kriegssituation fürchten wir unser Museum und das ist nicht der richtige Augenblick für uns, diese Restitution einzuleiten, aber an sich wollen wir das. Nur lass uns die Zeit, die wir brauchen, um aus dieser Krise zu kommen. Wir haben dort auch die ehemalige Kulturministerin Aminata Traoré getroffen, die sich bei der Gründung des Musée du Quai Branly sehr gegen dieses Museum geäußert hatte und sehr für Restitution schon geäußert hatte. Aminata Traoré gehört zu den Personen, die Schwierigkeiten haben mit Visen, obwohl sie früher Kulturministerin war. Und da wird einem klar, was hier nicht gut läuft. In Kamerun haben wir mit Absicht versucht, nicht die Regierungsvertretern von Paul Biya, einem Präsidenten, der schon seit über 30 Jahren Präsident ist und keinen demokratischen Regierungsstil führt, sondern wir waren mit Absicht im Kontakt mit den traditionellen Chiefs, mit den traditionellen Königen, so nennen sie sich auch. Sie sehen hier vier Könige und Felwin Sarr hier rechts, die wir bei einer Pressekonferenz getroffen haben. Und wir hatten durch diese Kontakte auch das Glück, traditionelle Museen zu, also das, was die traditionellen nicht-europäischen Formen von Museen sind, Aufbewahrungsorte für Kunstwerke, zum Beispiel hier in Bafoussam oder auch das nagelneue Museum im Fumban, das schönste Museum der Welt, ein Privatmuseum des Sultans dort in Form einer riesigen Spinne mit Haaren an den Beinen. Und der Eingang ist in zwei Schlangenköpfen. Also hier geht Felwin gleich die Treppe hoch in das Museum rein. Das ist ein großartiges privates Museum. Während dieser Arbeit hatten wir durch die Unterstützung von Victor Klaas, einem Kunsthistoriker, eine starke Arbeit an den Inventaren des Musée du Quai Branly durchgeführt, um die Frage der Provenienzen zu klären. In Frankreich ist sehr viel nicht gut, aber eine Sache ist gut oder war für unsere Arbeit gut. Die Inventare des Musée du Quai Branly sind seit 10 Jahren online öffentlich für alle. Das heißt, man kann von der Küche aus jedes Objekt verfolgen bis zu seinem Ursprungsdorf und man weiß auch, wer es mitgebracht hat. Man hat die Namen. Man hat nicht die gesamte Geschichte, aber mit dem Datum des sogenannten Erwerbs, also Datum, Ort und Namen, mit diesen drei Informationen kann man rausbekommen, ist das geschenkt worden nach einer Plünderung, ist das von einem Militär geschenkt worden, ist das in einem Jahr an das Museum geschenkt worden, wo eine ganze Stadt in Brand gesteckt wurde. Und das sind die drei Informationen, die der Provenienzforscherin braucht. Mehr braucht man eigentlich. Man braucht schon ein bisschen mehr, aber nicht viel mehr. Das heißt, wenn die Inventare öffentlich sind, kann man Statistiken machen, kann man verstehen, woher die Objekte kommen. Sie sehen hier eine Seite der Homepage des Musée du Quai Branly. Sie können auf die Afrika-Karte zoomen und dann klicken Sie auf die Zahlen. Also Sie sehen zum Beispiel Kamerun, um dem Albert eine Freude zu machen. Kamerun hat die meisten Objekte im Musée du Quai Branly. Hier 15.169. Man kann davon, also das ist die Zahl mit den Fotografien. Wenn man die Fotografien abnimmt, klickt man in Kamerun bei 9.000 Objekten. Und dann klicken Sie drauf und dann haben Sie diese Objekte und können sich weiter klicken. Das ist alles sehr gut. Und daraus haben wir eben solche Listen erstellt, Land für Land. Und wir haben 9.000 Seiten Inventare für 70.000 Objekte. Die haben wir erzeugt und unsere erste Empfehlung an Emmanuel Macron war, diese Inventare an die Staatsoberhäupter überhaupt zu geben, weil oft unsere Kolleginnen und Kollegen diese Inventare, obwohl das online zugänglich ist, in dieser PDF-Form nicht haben. Es ist schwer zu handhaben, wenn man die Objekte immer eins nach dem anderen sieht. Und deshalb haben wir diese. Wir wollten auch am Tag der Abgabe des Berichts mit einer Schubkarre kommen, wo die 9000 Seiten drin gewesen wären, aber Felwin fand das doof. Ich hätte das, glaube ich, gemacht. So, eine weitere sehr starke Erfahrung und für mich als Historikerin die stärkste Erfahrung neben dem Austausch mit unseren Kolleginnen auf dem afrikanischen Kontinent war die Archivarbeit, die Arbeit in Archiven, die uns allmählich gezeigt hat, dass die gesamte Arbeit, die wir gerade machen, Felwin und ich, in den 80ern schon gemacht worden ist. Und zwar fanden wir im Archiv du Musée du Quai Branly aus den Ende der 70er Jahren sehr viele Presseberichte, Korrespondenzen, Zeitschriften. Ich zeige Ihnen jetzt nur einige wenige, die uns bewiesen haben, dass die Debatte, die wir heute in Europa führen, bereits geführt wurde. Und zwar genauso intensiv, als wir beide, Felwin und ich, sind beide 72 geboren, als wir beide 6 Jahre alt waren. Und niemand wusste mehr von diesen Debatten, auch in den Verwaltungen wusste das keiner. Ich zeige Ihnen zum Beispiel eine Seite von der Zeitschrift Museum zum Thema Retour et Restitution de Biens Culturels. Das ist von 1900.
Die Debatte wurde ja auch in Deutschland geführt. Das haben wir im Vorgespräch, als wir kurz zusammensaßen. Das
zeige ich gleich auch. Und ich bin auch fertig.
Nein.
Ich zeige Ihnen, dass es so weit ging in den frühen 80er Jahren, dass ein Formular in 3 Sprachen ein Standardformular für Restitution konzipiert wurden von der UNESCO. Sie sehen hier Comité intergouvernemental etc. Formulaire type pour les demandes de retour et de restitution. Das ist so ein aufklappbares Dokument von 6 Seiten und Sie füllen aus, was Sie zurückhaben wollen. Super einfach gemacht, also einfacher als Rückerstattung von Ärztekosten. Und solche Formulare liegen in Stapeln in solchen Archiven. Das ist ein Produkt der 80er Jahre. Das heißt, uns wurde klar allmählich, dass die 80er Jahre viel weiter waren als wir. Also so weit, dass es solche Formulare gab. Und eine Frage, die sich für mich daraus ergeben hat, ist, wie kam es dazu, dass wir es komplett vergessen haben? Der Höhepunkt dieser Entdeckung war ein Bericht von Pierre Cognam. Sie sehen seine Visitenkarte oben. Pierre Cognam war ein ehemaliger emeritierter Louvre-Direktor, Direktor des Louvre, also eine sehr angesehene Museumspersönlichkeit. Er war früher Leiter des Museums Bardot in Tunis, als Tunesien eine französische Kolonie war. Und er hatte den Auftrag in den 80ern, genau dasselbe zu machen wie Felouin und ich. Das hat uns einen Tick beleidigt, zumal in diesem Bericht genau das stand, was wir auch empfehlen wollten. Sie sehen oben, les membres du groupe de réflexion, also seiner Gruppe, sont favorables à la promotion du retour des biens culturels. Also unsere Gruppe ist für die Rückgabe von Kulturgütern. Und unten stehen die Argumente, warum. Unter anderem, parce que ils pensent, les membres du groupe de réflexion, que bien compris et bien conduit, le retour des biens culturels, acte de solidarité autant que d'équité, doit contribuer non seulement, etc. Also, diese Rückgaben wurden als Akt der Fairness und der Solidarität bezeichnet. Es ist einfach gerecht und solidarisch, so zu handeln. Der Bericht war von 1982. Er war angeregt worden durch die sehr hartnäckige, sehr auch sehr poetische und sehr schöne Arbeit von Amadou Maktar Mbo, der Generaldirektor der UNESCO in den 70er Jahren war und sehr dafür plädiert hat, dass diese Rückgaben stattfinden. Amadou Maktar Mbo lebt heute noch, er ist 98 Jahre alt und es wäre mein schönster Traum, ihn kennenzulernen. Interessanterweise, und Sie sagten das, war diese Debatte eben nicht nur in Frankreich akut, sondern europaweit. In Deutschland war das Hildegard Hamm-Brücher, die damals als Staatssekretärin im Auswärtigen Amt die Sachen nach vorne, sehr effektiv nach vorne gebracht hat. Sie hat auch Amadou Maktar Mbo in Mexiko 82 getroffen. Das geht aus den Akten des Auswärtigen Amtes hervor. Und im Sommer 82, ein paar Wochen bevor sie abgesetzt wurde, weil die Regierung von Helmut Schmidt insgesamt durch die von Helmut Kohl ersetzt wurde, muss man sagen, hatte sich Frau Hamm-Brücher für die Rückgabe von Kulturgütern, für eine großzügige Rückgabe von Kulturgütern ausgesprochen. Das stand hier, Sie sehen, in der Süddeutschen Zeitung. Das war ganz offen und in den Akten des Auswärtigen Amtes wird auch sehr deutlich, dass sie plante. Das geht hier sogar aus dem Ende des ersten Absatzes. Sie sehen hier, es sei durchaus denkbar, dass aus Anlass des 100. Jahrestags der Unterschreibung der Schutzverträge mit den ehemaligen deutschen Kolonien Togo und Kamerun in Afrika 1984 Kulturgüter zurückgegeben würden, sagte Frau Hamm-Brücher. Und das sagte sie 82. Das war vor 37 Jahren und es ist nichts passiert. Und die Frage, die mich persönlich jetzt sehr beschäftigt, ist, wer oder wie oder welche Strukturen, und deswegen war ich auch heute Morgen im Archiv, haben dafür gesorgt, dass diese ganze Arbeit komplett in Vergessenheit geraten ist. Wer waren diejenigen, die das verhindert haben? Sind das Menschen? Sind das einfach Passivitäten? Ist das ein aktiver Widerstand von Lobbys? Von wem eigentlich kann man das benennen? Lässt sich das benennen? Das ist die Arbeit, die mich jetzt beschäftigt. Nur ganz, ganz kurz zum Bericht. Sie kennen ihn vielleicht. Es ist sehr viel darüber gesprochen worden. Sehr viel Falsches auch. Sie können ihn online sich anschauen. Er ist ungefähr über 100 Seiten lang. Und hier geht es darum, dass wir an einem ersten Absatz noch einmal daran erinnern, dass dass viele afrikanische Länder seit den 60er Jahren ihre Kulturgüter zurückfordern, und zwar manchmal sehr laut und sehr stark, an erster Stelle Nigeria und Äthiopien. In einem zweiten Absatz oder Kapitel beschäftigen wir uns mit dieser Frage des Restituierens. Warum? Also das, was Sie vorhin angedeutet haben. Im zweiten Kapitel Restitution und Sammlung geht es um Provenienzforschung. Woher kommen die Objekte? Wie viele sind es? Und da machen wir Vorschläge für die Restitution. Und im dritten Absatz Kapitel geht es um den juristischen Rahmen, den man verändern müsste. Und diesen Dieses Kapitel haben wir mit den Juristen zusammen geschrieben, mit deren Beratung, sonst wären wir nicht in der Lage gewesen. Dann gibt es sehr viele Grafiken, Annexen, Listen etc. hinten, und das Ganze ja ist auch als Buch erschienen und erscheint auch demnächst in deutscher Sprache. Wobei ich Ihnen empfehlen würde, trotzdem immer zurück zur französischen Urfassung zu gehen, weil die einfach präziser ist, weil es unsere Muttersprache ist. Ich bitte um Entschuldigung für die zu lange Zeit und bedanke mich.
Nein, es war nicht zu lang. Und ich glaube, wir haben alle noch mal was gelernt dabei. Also um vielleicht auf den Punkt zurückzukommen, was uns verblüfft, dass Anfang der 80er Jahre, also vor über 40 Jahren, und in den 70ern ging es los, diese Debatte aufgebracht wurde, in Frankreich geführt wurde, in Deutschland geführt wurde und trotzdem nichts geschehen ist. Ich weiß, es wurde Ihr Bericht ja wirklich erwartet, und kurz bevor er veröffentlicht wurde, ist was an die Presse durchgestochen worden. Ich weiß noch, dass wir in Berlin sofort reagieren mussten, und dann wurde spekuliert, weil man unglaublich gewartet hat darauf, was an Empfehlungen dann eben formuliert wird. Wie ist denn, und Macron hat gesagt, er will, dass restituiert wird, aber wie, und aus dem Quai Branly, glaube ich, wird zurückgerudert. Also man sagt, es sind ja nur Empfehlungen. Ist man wirklich weiter jetzt mit diesem Bericht? Wie wird er in Frankreich kommentiert? Wie nimmt die Öffentlichkeit ihn auf? Wie wird er von Museumsleuten rezipiert? In Deutschland hat man sehr schnell gesehen, dass dass er sehr vorsichtig aufgenommen wird. Nicht von jedem Museum, aber doch vorsichtig.
Von weltweiter Relevanz ist natürlich das, was Frankreich sagt, oder die Reaktionen in Frankreich sind wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Für uns war ungefähr das Wichtigste, was die afrikanischen Kolleginnen und Kollegen davon halten. Und dort waren die Reaktionen extrem positiv. Es werden viele Debatten geführt in vielen verschiedenen Ländern. Die Kollegen tun sich zusammen. Also dort bewegt sich extrem viel. Und zwar nicht, weil sich früher nichts bewegt hätte, sondern weil jahrzehntelang klar war, dass die europäischen Staaten und auf jeden Fall Frankreich immer mit einem starren, arroganten Nein geantwortet haben. Und wenn Sie 10 Jahre, also von den 60ern bis zu den 80ern, immer zu Nein hören, dann hören Sie irgendwann auf, dran zu glauben. Das heißt, plötzlich war die Hoffnung wieder da, dass es funktionieren könnte. Das ist ein Punkt. In den USA ist der Bericht auch sehr stark, sehr positiv aufgenommen worden. Ich finde, dass er in Deutschland extrem intelligent, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber mit vielen Nuancen rezipiert wurde. Er hat sehr interessante Diskussionen ausgelöst. Dass Frankreich nicht so begeistert ist, hat vielleicht mit den Gelbwesten zu tun, die genau am selben Tag losgingen, dass Frankreich in einer extrem schwierigen, angespannten Situation überhaupt ist. Und jetzt, wo die Gelbwesten sich zu erholen schienen, kam Notre Dame dazu, was die Kulturwelt zu Recht mit anderen Sachen beschäftigt. Und deshalb, es bewegt sich was, und es wird sich etwas bewegen, aber wenn die Impulse dann aus Stuttgart kommen, dann ist es egal, wo der Anfang war. Die Hauptsache ist, dass wir zu einem Ende dieser ungleichen Situation kommen, und zwar sehr bald, weil das ganze Thema nicht neu ist und weil diejenigen, die nach ihrem Kulturerbe lechzen, schon seit vielen Jahren lechzen und nicht erst seit 5 Minuten. Und ich möchte jedenfalls nicht, dass in 40 Jahren meine Kinder den Job nochmal machen.
Yeah. Was das Wichtige an diesem Bericht, den Sie mit Feldinsherr verfasst haben, war, dass ja die Beweislast umgekehrt wurde. Das heißt, die afrikanischen Herkunftsländer haben gar nichts mehr zu beweisen, sondern die französischen Museen oder die anderen ethnologischen Museen, die alle koloniales Kulturerbe in ihrem Bestand haben, müssen den Beweis erbringen, dass das Ganze legal zu ihnen gekommen ist. In Deutschland hat man das Gefühl, dass man sich schnell auf juristische Positionen in dieser Restitutionsfrage zurückzieht. Können Sie das bestätigen, Frau Orschowski?
Also, tut mein Mikro.
Ich glaube, man muss es, ja.
Wahrscheinlich hier jetzt. Es ist grün, aber jetzt tut's. Also, erstmal schönen guten Abend. Die juristischen Fragen, also möglicherweise gibt es Positionen, die sich darauf zurückziehen. Ich kann jetzt im Moment nur für das Land Baden-Württemberg und für unser Haus sprechen. Wir tun das nicht. Das ist im Moment nicht das, was uns vordergründig beschäftigt. Und es ist eben eigentlich auch nicht nötig. Also ich denke, wir müssen diese Diskussion auf verschiedenen Ebenen führen. Und juristische Fragen spielen dabei auch eine Rolle. Aber man kann handeln und diese Möglichkeiten gibt es in Deutschland, auch wenn noch nicht alle juristischen Details geklärt sind. Wir haben uns hier im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst entschieden, zwei Objekte aus dem Lindenmuseum zurückzugeben. Ende Februar eine Bibel und eine Peitsche aus dem Familienbesitz von Hendrik Witboy aus Namibia. Die Provenienzforschung hat eindeutig ergeben, dass beide Objekte bei einem kriegerischen Angriff, und das ist sehr freundlich formuliert, man kann auch sagen bei einem Massaker, 1893 in Hornkranz erbeutet worden sind. Dabei sind unter anderem 80 Frauen und Kinder getötet worden. Über verschiedene Wege sind beide Objekte nach Stuttgart in die Sammlung des Lindenmuseums gekommen. Und es war für uns moralisch-ethisch eindeutig, dass wir diese Objekte zurückgeben wollten. Und wir haben sie auch zurückgegeben. Das ist möglich. Und ich glaube, das sind die Schritte, die jetzt gemacht werden müssen, und zwar schnell. Und parallel dazu müssen die juristischen Grundlagen geschaffen werden, um sozusagen die Ausrede, es gäbe juristische Probleme, nicht mehr gelten zu lassen. Was wir dann auch machen mussten, war haushaltsrechtlich, auch das eine haushaltsrechtliche Grundlage für diese Rückgabe im Landtag und für den Haushalt zu erwirken. Das ist uns gelungen nach Diskussionen, und das war auch nicht ganz einfach und es ging auch nicht immer alles ganz glatt in der Debatte im Landtag und auch mit den beteiligten anderen Fraktionen. Am Ende gab es dafür eine eindeutige Mehrheit, und auch das war wichtig, weil das natürlich ein starkes politisches Signal ist. Also das symbolische Signal der Rückgabe einerseits, die wir zusammen mit dem Lindenmuseum natürlich und mit hier auch einer Leitung, die da auch sehr offensiv dem Thema gegenüber eingestellt ist, und dann als politisches Signal es haushaltsrechtlich festzuschreiben und auch diese Debatte im Landtag über das Thema zu führen, war ein zweiter sehr wichtiger Schritt. Aber Rückgaben sind möglich, Rückgaben sind in bestimmten Fällen richtig und sinnvoll, und wir sind im Moment dabei, mit den betroffenen Institutionen, die mit dem Thema zu tun haben, sowohl was Kulturobjekte angeht, als auch was menschliche Gebeine angeht, diese aktiv aufzufordern, aufzuarbeiten und in den entsprechenden Fällen auch aktiv auf die Länder zuzugehen, die betroffen sind, und zurückzugeben.
Sie sind nach Namibia gereist und haben erlebt, dass schon am Flughafen und dabei, soweit erinnere ich mich, die ich das verfolgt habe aus der Ferne, aber über Berichte, sind alle aus Deutschland Anreisenden nicht gefasst gewesen darauf, dass diese Objekte schon am Flughafen ausgepackt werden, dass sie durch die Hände gehen, dass man sie berühren will, dass die 300 Kilometer, die zurückgelegt werden, viele Stationen beinhalten, dass sie überall wie eine Trophäe oder also wie eine Prozession durch die Orte geführt wird und es ein großes Bedürfnis gibt, die Dinge sichtbar wahrzunehmen, anzufassen auch. Das heißt, wir haben vorhin ja auch gehört, es gibt Objekte, die werden als Subjekte empfunden, weil sie zu den Menschen sprechen. Ist das für Sie ein Moment gewesen, wo man sich überlegt, das sind nur zwei Objekte von, ich weiß nicht, Tausenden, die zum Beispiel in diesem Haus sind. 3%, das habe ich mir angelesen, sind in der Dauerausstellung verfügbar gehalten. 97% sind in den Archiven, in den Depots, Schubladen. Möchte man da nicht einfach sehr viel mehr, und es sind 2000, die noch aus Namibia stammen und hier sind, zurückgeben, weil es Sinn macht, dass die Dinge dort belebt werden?
Ja, auf jeden Fall war das die Erfahrung, die wir dort gespürt haben. Und ich muss sagen, dass ich in einer früheren Begegnung mit Frau Savoy für mich ganz eindrücklich war, wie sie darüber berichtet hat, dass wir einer jungen Generation das kulturelle Gedächtnis vor ihr kulturelles Gedächtnis vorenthalten. Und das ist das, was wir dann dort in dem Prozess der Rückgabe tatsächlich auch vor Ort erlebt haben. Und jetzt sind es zwei Objekte und es ist ein Anfang und es hat auch lange gedauert und das wird jetzt sicherlich nicht bei jedem Objekt in der Rückgabe selber diese Dimension von großer Symbolkraft haben. Aber natürlich leben diese Objekte dort und sie sind verankert in der Geschichte, jetzt in dem Beispiel von Namibia. Sie haben auch mit unserer Geschichte zu tun. Aber ich sage Ihnen ehrlich, wir haben durch die Rückgabe mehr gewonnen an Erfahrung über unsere eigene Geschichte, wie wenn wir die beiden Objekte hier noch hätten. Also man muss sich auch überlegen, dass dieses Zurückgeben, dass das Prozesse von enormem Gewinn sein können, weil die Möglichkeiten, die Erfahrung zu machen, was die Objekte dort bedeuten, wie darüber diskutiert wird, wie gesprochen wird, das ist einfach eine enorme Erfahrung. Und es ist ja auch ganz seltsam, wie diese Diskussion zum Teil geführt wird. Wir waren zweimal in Namibia. Ich habe das vorbereitet im Herbst auf einer Reise, diese Rückgabe. Das war auch ein wichtiger Prozess. Und jetzt mit der Delegation und auch mit Ministerin Theresia Bauer das zweite Mal da. Und wir haben ja nicht nur eine wirklich bewegende und großartige Rückgabezeremonie gehabt, sondern wir haben uns dort auch mit Wissenschaftlern von der Universität beispielsweise und von den Museen getroffen und die diskutieren genauso wie wir darüber, was bedeutet kulturelles Erbe, wie definiert sich kulturelle Identität, wie gehen wir mit Erinnerung um, was bedeuten Museen für uns heute. Wir diskutieren ja natürlich all die Themen, die uns alle beschäftigen. Und es ist ganz normal und es ist extrem bereichernd und es ist extrem wichtig, das zu tun, nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern darüber hinaus. Und dazu gehören die Institutionen in Afrika und in Asien und in Südamerika und in Frankreich und in England und wo auch immer auf der Welt. Und diese Debatten miteinander führen zu können und diese Erfahrung zu haben, auch tatsächlich auch über viele Kinder, es waren Schulklassen dabei. Also wir haben eben diese Objekte nach Ribion gebracht, wo dann die Übergabe stattfand, 300 Kilometer von Windhoek entfernt. Dann wurden immer wieder Stationen gemacht. Es waren dort Menschenmengen, die Objekte sehen wollten. Und es waren eben auch sehr viele Junge und es waren Schülerinnen und Schüler. Und wir haben mit denen auch gesprochen. Und die haben eben Geschichtsunterricht, wie bei uns auch, anhand dieser Rückgabeprozesse und dieser Objekte gemacht. Und sie haben vorher auch noch nicht alles über diese Objekte gewusst und wir auch nicht. Und so lernen wir miteinander und das, muss ich schon sagen, war eine extrem eindrückliche Erfahrung. Und ich kann wirklich nur sagen, es profitieren alle von so einem Prozess.
Sandra Ferracuti, Ines de Castro, Direktorin des Lindenmuseums, hat sich in dem Fall, dass man restituiert, dafür ausgesprochen, dass diese bedingungslos stattfindet. Das heißt, es wird nicht darüber geredet, wie die Objekte, die einem Herkunftsland zurückgegeben werden, unterzubringen sind. Aus Ihrer Erfahrung auch mit anderen Museen und anderen Museen, wie ist die Haltung dazu? Ist das Lindenmuseum da besser aufgestellt und eindeutig in der Haltung?
I'm gonna answer in English. If you don't mind, my German is definitely not high enough for this kind of conversation. I've only been here for 3 years, so it's a very, very short experience. But since I came here, I saw the attention growing basically for nothing to everything very quickly. So, like we were saying before, when we just met, the report that, they prepared comes in a special moment in Germany from what I have seen, after, the shock of this Prussian building in Berlin. has been sort of sparkling the interest of many people in Germany, and not only, but especially in Berlin. There was a lot of activism and also museum professionals wondering how you can, you know, decide to build a Prussian building and put the ethnographic collections these days. So the Linden Museum intercepted this interest, and I guess it all happened also very strongly because I was just here and we had decided to make a new exhibition. So to make a new exhibition without facing these important questions directly in the face, it's unthinkable for a museum like this. And I totally agree that these museums have all to gain from this discussion and this repatriation processes. Because if we want to redefine our mission, and that's one of the main chores that our director here in the Linden Museum is having, we have to change this museum, and we have to change him, hopefully in a way that the mission is not, you know, I'm proud to have somebody else's objects in ransom. It's not even so politically very strong as an argument for a mission for a new museum. I just wanted to add maybe to what it's been said, some of my preoccupations more about this very strong and very quick movements that I think are shared also by some of my colleagues. And I'm going to be a very innovative, conservative conservator. And I'm going to quote just to give an example of how when you're deeper into the collection and the relationships behind the collections and the national histories that they are tied to, can worry us when we speak about future relationships, the ethics of future relationships. It's the other side of the coin. So if we're speaking of ethics, whose ethics? Is it European mostly, or is it not? And in these processes, maybe given the enthusiasm, the passion, and the long time it has been taken for this dialogue to be serious, we might be tempted to rush. And I just wanted to throw in an example from British Columbia, where the situation is, so to say, easier, because like my colleague for responsible for the Oceanian collection said, they are sitting with these museums, they are sitting on First Nations land. So it's internal colonization. But they have, in the British Columbia Museum, one department for 20 years. They have one department that is only dedicated to discussions about repatriation with the different cultural, the different First Nations, which is, I guess, you could use it also for many African countries, the kings you were talking about, the First Nations, so these different political authorities that were erased from the map. So, and how deeply they are going in British Columbia and in Canada about discussing how, you know, like also they did in the 80s, how do we do it with respect? How do we do it without only bringing back the memory of pain? Is something that I would like also to throw in the conversation.
Albert Guafo, Sie wollten ein Statement, das Sie vorbereitet haben. Sind Sie dran?
Ja.
Was, und vielleicht wäre jetzt der Moment.
Zunächst mal bedanke ich mich für die Vorstellung. Ich bedanke mich auch bei den Organisatorinnen und Organisatoren dieser Veranstaltung für die großzügige Einladung. Bei Frau Mazur für die sorgfältige Planung der Reise. Also es ist mir eine große Freude, hier zu sein und bei dieser Veranstaltung mitwirken zu dürfen. Ich hatte dieses Statement abzugeben, und nachdem Benedikt gesprochen hat und auch anderen, frage ich mich auch, ob ich das noch machen kann. Aber ich versuche es trotzdem. Ich möchte zwei Punkte aufgreifen für die Diskussion. Das Konzept der Restitution. Ich möchte noch darauf zurückkommen. Und dann die Frage der Eigentumsverhältnisse. Also sprechen wir von Rückgabe bzw. Restitution, suggerieren wir, dass etwas auf eine Weise weggenommen worden ist und zurückgegeben werden soll. Wenn dieses Etwas mit Gewalt weggenommen worden ist oder gestohlen, heißt es, dass der, in Anführungszeichen, Dieb bestraft werden soll und eine Wiedergutmachung für den Bestohlenen erfolgen soll. Reden wir aber von Repatriierung, heißt es, dass etwas im Ausland war und zurückgebracht werden soll, mit aber auch ohne Konsequenzen. Handelt es sich aber um Teilung oder Zirkulierung, heißt es, dass das Erbe zum Eigentum geworden ist und von der transkulturellen Erbgemeinschaft geteilt werden soll. In einem Fall oder dem anderen sind die Eigentumsverhältnisse zu klären. Dies führt zu der Frage, wem gehören die Kulturgüter, die im kolonialen Kontext nach Deutschland gelangten? Die Frage lässt sich aber nicht einfach beantworten. Laut dem nationalen Eigentumsrecht mancher europäischer Länder wie Frankreich gehören die ethnografischen Sammlungen in Stadt und in Museen wie Musée du Louvre oder Musée du Quai Branly, Jacques Chirac, dem Staat. In Deutschland scheint die Situation nicht anders zu sein. Sei es auf Bundes- oder auf Länder- oder auf kommunaler Ebene. Objekte stehen, ausgenommen Objekte im Privatbesitz, wie Kirchen, unter Stadtschutz. Bezogen auf Objekte, die aus kolonialen Kontexten, das heißt unter psychologischer oder physischer Gewalt in Unrechtskontexten entwendet wurden, ist dies ein totaler Unfug bzw. Schwindel hinsichtlich dieser juristischen Ordnung. Die in Europa oder in Okzident entstandenen internationalen Regelungen zum Schutz der Kulturgüter oder zur Restitution bzw. Rückgabe von gestohlenen Kulturgütern in Kriegs- oder Gewaltsituationen sind jünger als der Kolonialkontext 1884-1819 und können nicht nachträglich auf diese übertragen werden. So lautet die vorherrschende juristische Doxa in Europa. Europäische Staaten, deren Museen solche Objekte enthalten, müssen aus ethischen und politischen Gründen ihre Gesetze ändern, um die Rückführung dieser Objekte zu ermöglichen. Die Globalität, die hinter dem Konzept von Weltenmuseen steckt, kann auch von Ländern des Südens beansprucht werden. Warum müssen Afrikaner lange Reise unternehmen, um Kontakt mit ihrem kulturellen Eigentum in Europa zu pflegen? Wie viele können sich das über Angesuch der Festung, gerade war die Rede, überhaupt leisten? Museen sind nationale Institutionen und stehen in direkter Verbindung zu einem nationalen Dispositiv der nationalen Identitätsbildung. Was macht aus einem ethnologischen Museum von gestern, das im Kontext der kolonialen Ausbeutung entstanden war, heute zu einem Weltenmuseum? Ist das der Standort, der Bestand seiner Sammlung oder die Macht der Selbstprofilierung bzw. Strategie der Selbsterhaltung? Kulturgüter, die im kolonialen Kontext gesammelt wurden, sollen vom Fall zu Fall geprüft werden. Deren Erwerbkontext muss untersucht werden und nur Objekte, die mit Einstimmung der ursprünglichen Eigentümer weggenommen worden sind, dürfen in den europäischen bzw. in deutschen Museen bleiben. Auch andere Dekorations- und Hallhausobjekte müssen zurückgegeben werden. Die kulturelle Diplomatie ist dazu da, die Zirkulation solcher Gegenstände zugunsten der Herkunftsländer zu regeln. Afrikaner haben das Recht, ihre Kultur, wenn auch mit großer Verspätung, neu zu entdecken. Dafür führt der vorherrschende Juridismus in Europa bzw. Deutschland nicht weit genug. Vielmehr ist eine gute moralische und politische Entscheidung notwendig, um somit das begangene Unrecht zu vergessen und sich eine friedliche gemeinsame Zukunft zu erhoffen. Ich höre zunächst mal hier auf. und gebe das Mikrofon zurück. Ich komme dann natürlich noch auf die Frage, wenn jetzt die Möglichkeit es ergibt.
Sie können es behalten. Sie können das Mikrofon behalten. Wir haben gehört, also es geht um das Konzept der Restitution. Wir sprechen über Repatriierung und Zirkulation. Und mein Eindruck ist, dass das Zirkulieren vielleicht das ist, was ja gangbar ist, weil Restitutionsfragen kompliziert zu lösen sind. Es gibt vielleicht den Konsens, ich denke mal, in der Bevölkerung vielleicht sogar stärker ausgeprägt als in der Politik. Man will oder man soll restituieren, es wird nur langsam einzulösen sein. Und solange das nicht geregelt ist, können Objekte zirkulieren. Nein.
Von wo aus? Von Afrika aus oder von Deutschland
aus? Von Deutschland aus, oder sprechen wir euch von anderen europäischen Ländern. Wir richten natürlich das Augenmerk auf Deutschland und Frankreich. Aber es gibt Belgien, die Niederlande, wo man jetzt hört, der Schalter für Restitution sei umgelegt und die drei großen Museen wollen die Politik drängen. Zum Beispiel auch jede Menge Benin Preziosen zurückzugeben. Man muss nach Spanien und Portugal gucken. Es ist die Frage, wie weit man geht, und es wird ja immer auch aufgebracht, die Anregung, die Verfahren der Restitution auf europäischer Ebene zu vereinheitlichen. Ich weiß nicht, wie machbar das ist und wie Sie, Frau Oschowski, das zum Beispiel einschätzen oder Benedikt Savoy.
Ich glaube, wir reden von Restitution, aber die Restitution ist ein Phänomen, das schon, ich glaube, zur Zeit Napoleons stattgefunden hat. Ich denke noch an den Wiener Kongress 1814 oder 1815, wo eigentlich das Thema Restitution, ich glaube, zum ersten Mal in die Öffentlichkeit vorgetragen wurde, wo dass die ganze Kunstgegenstände, die durch den Napoleon zu Feldzug weggenommen wurde, diskutiert wurde und wahrscheinlich auch zum Teil zurückgegeben wurde. Also das ist nicht neu. Ich denke, was die Kunstwerke aus dem Kolonialkontext, ich lege sehr viel Wert drauf, angeht, muss man auch sich vergegenwärtigen, wie solche, nicht alle, aber eine große Menge von diesen Kunstgegenständen nach Europa kamen. Wenn ich mich auf den Fall Kamerun, den ich sehr gut kenne, stütze, dann stelle ich fest, dass bei vielen Forschungsreisenden, die von Koloniallobby oder von der Regierung finanziert worden ist, sind, eigentlich vorher durch eine militärische Einschüchterung der Einheimischen gemacht worden war. Und als jetzt die Karawane kam, waren die Leute schon eingeschüchtert. Wenn man jetzt von Kauf oder von Tausch oder von, dann muss man sich fragen, unter welchen Bedingungen. Gut, wenn man nachweisen kann, dass das getauscht wurde oder dass auf irgendeine Weise eine Gegenleistung gegeben erbracht worden ist, kann man noch drüber diskutieren. Aber nehmen Sie mal an, schauen Sie mal an, dass zur Zeit des Kaiserreiches Kamerun eigentlich ein Teil von Deutschland war. Angenommen, das war ein Schloss. Kamerun gehörte zu, also hatte ein Zimmer besetzt. Und irgendwann mal, ich glaube 1919, und aus dem Grund haben die Deutschen natürlich Sachen geholt, das waren ihre Sachen. Oder das war, auch wenn das ist, das war volkseigene Leute. Also so wurden die Kameruner damals volkseigene Leute genannt. Aber ab dem Moment, wo die Trennung stattfand, wo zwei Staaten entstanden sind, sollte auch die Trennung mit allem dem, was in dem Raum war, auch zurück. Ich verstehe das nicht, dass heute noch darüber geredet wird, wo gehören die Sachen her. Man weiß, wo sie herkommen. Und aus normalem Verstand verstehe ich, also das lange Gerede über, ja, was sagt das Gesetz? Gut. Wem gehören die Sachen? Man weiß, vor allem im Grasland gibt es Handwerkerfamilien, die von Generation zu Generation arbeiten. Sie können ihre Sachen nochmal identifizieren, im Stil. Oder wenn es nicht geht, kann man mit dem Staat, kamerunischen Staat, verhandeln und schauen, ob die Sachen im Nationalmuseum bleiben oder in den sogenannten Case Patrimonial. Wir haben über 50 Case Patrimonial in Kamerun, vor allem im Grasland. Also es heißt nicht, dass man nicht denn auch Museen im Freien, wo Gegenstände nicht im Hause sind, sondern draußen. Es sind verschiedene Modelle der Konservierung, die immer da gegeben hat. Also ich denke, Restitution, wenn das im juristischen Sinne gemeint ist, gut. Aber ich würde eher plädieren, dass man auch annehmen kann, dass Sachen, die über 100 Jahre weg sind, auch Eigentum von den sagen wir mal, der Zugekommenen sind, also ich meine hier die Europäer, und diese Dinge, ausgenommen Dinge, die wir unbedingt brauchen, wie Kultobjekte, können auch hier bleiben, um als Orte oder Gedächtnisorte der Dekolonisierung zu sein. Insofern sehe ich, habe ich gehofft, dass das Humboldt-Projekt eigentlich der richtige Ort sein konnte, wo eine solche Dekolonisierung zustande kam, dass man eigentlich die Geschichte von die Kongo-Konferenz gegen den Strich schreibt. Und das ist möglich. Wie kam es, dass die Leute, die Sachen da sind? Und wie können wir daran arbeiten, dass wir jetzt nicht von Reue sprechen oder von Rache sprechen, sondern dass wir einen therapeutischen Gedächtnismoment entwickeln, das uns zusammenbringt. Das ist eine Möglichkeit. Aber wir könnten auch diese Sachen hier haben, nicht nur, weil wir Deutschland und Afrika und Kamerun eine geteilte Geschichte hat, sondern auch, weil das Kulturgut-Weltagentum ist. Es freut mich, dass man eine Basttasche aus Mannheim in der Rehm-Museum sieht. Ich habe auch eine Ausstellung in Kamerun auch veranstaltet mit Kollegen aus der Uni Düsseldorf. Und da konnte ich auch feststellen bei den Besuchern, dass sie Freude hatten, dass eine Basttasche so gepflegt in den Vitrinen in Deutschland gehängt wurde und dadurch auch ihre Kultur vermittelt wird. Aber bei Sachen wie Human Remains oder Kultgegenstände, Masken, die eine Kulteigenschaft hat, denn man sieht die Schönheit der Maske hier, aber hinter der Maske steckt etwas anderes. Hinter ein Tanzkostüm steckt auch etwas anderes. Hinter einer Figur steckt etwas anderes. Und ich glaube, bei solchen Gegenständen, die worunter wir leiden, denken wir, müsste man dann schauen, wie man das so schnell wie möglich zurück nach Afrika bringt.
Benedikt.
würde einiges wieder aufgreifen, was Albert Goiffaut gerade gesagt hat, und gleichzeitig Ihre Frage nach dem Unterschied zwischen Zirkulation und Restitution. Es klingt, glaube ich, für das allgemeine Publikum oder für uns auch selbst am Anfang war nicht wirklich klar, was ist eigentlich der Unterschied? Ist es entweder zirkulieren lassen oder restituieren, oder warum ärgern sich die Leute, oder warum sind die einen nur für Restitution und die anderen sagen, lass uns lieber zirkulieren lassen? Was ist eigentlich das Problem? Ich würde das ganz gerne kurz auf den Punkt bringen, weil das vielleicht nicht für alle so klar ist. Wenn Sie sagen, wir lassen zirkulieren, dann ist derjenige, der entscheidet, wo etwas wohin zirkuliert, immer derselbe. Er hat ein Monopol der Zirkulation. Also Paris leiht etwas aus nach Bamako oder nach New York oder nach Japan. Aber in solchen weltweiten Museumszirkulationen, das wissen Sie, beruht alles auf Austausch. Also Paris leiht etwas nach London und zum Beispiel den Teppich aus Bayeux, das ist so eine große Geschichte, also wird nach, aber es gibt immer eine Gegenleistung. Und das funktioniert nicht, solange die afrikanischen Staaten nicht selber etwas im Angebot haben. Das heißt, die werden immer noch als Almosen etwas, also es wird dahin gegeben und dann zurückgenommen, aber nicht, es ist keine echte Zirkulation, weil zirkulieren heißt in allen möglichen Richtungen. Und in unseren Gesprächen, und das greift das auf, was Albert Goiffaut gerade sagte, war erstmal in Afrika erst sehr wichtig der Wunsch, dass die Museen in den Städten dort, in Bamako, in Dakar, selber entscheiden, wohin sie etwas reisen lassen wollen. Zum Beispiel nach Südamerika, weil da sehr starke, durch die, den Sklavenhandel, sehr starke Beziehungen sind. Also warum sollten nicht, Voodoo-Kult gibt es auch auf Haiti und so. Das sind andere Arten von Bewegungen, die nicht von unseren europäischen Museen so auf dem Radar sind. Also man denkt nicht, eher nicht dran. Das ist das eine. Und das andere war, und da gehe ich mit Albert Goiffaut mit, dass die afrikanischen Kollegen immer gesagt haben, wir wollen nicht alles sofort zurückhaben, erstens. Zweitens, wir wollen nicht alles bei uns einsperren. Wir werden es durchaus zirkulieren lassen. Ihr bekommt schon die Sachen zu sehen. Aber wir entscheiden. Wir entscheiden, ob wir etwas für längere Zeit in den Louvre ausleihen wollen oder nicht. Und das ist extrem wichtig, um ein gleiches Verhältnis zu haben. Sonst redet man unter Ungleichen. Und diese Gleichheit, diese Fairness und Solidarität, die schon in den 80ern genannt wurde, die geht nur, wenn erst der Schritt der Restitution vollzogen wird und dann zirkulieren, kann man zirkulieren lassen. Das heißt, es ist nicht entweder oder, es ist konsekutiv. Restituieren und dann zirkulieren lassen. Aber das sind dann andere, die entscheiden, wo etwas wohin zirkuliert. Und das ist das absolut Entscheidende.
Wie kann man aber verhindern, dass unendlich lange man zirkulieren lässt und eben nicht restituiert? Eigentlich ist doch die Politik wirklich dran. Und welchen Einfluss haben Sie, Frau Olschowski, zum Beispiel aus dem Wissenschaftskulturministerium in Baden-Württemberg heraus auch auf andere Länder Einfluss zu nehmen? Es gab das Eckpunktepapier im März der Kulturministerkonferenz, die zum ersten Mal zusammengekommen ist, und auch da wurde dann doch schnell wieder etwas eingehegt, eben aus Angst, denke ich, vor Klagen aus Afrika, die vielleicht gar nicht kommen, dass man sich zurückzieht und Angst hat, eben die Dinge beim Namen zu nennen, ja, und sie schon wieder relativiert.
Also ich glaube, man muss eins vielleicht vorneweg sagen.
Das ist Anja, es müsste an sein.
Weil das vielleicht nicht jeder so präsent ist, jetzt.
Ja.
Weil das vielleicht kurz was für den weil das nicht unbedingt immer so präsent ist. Es sind auch Unterschiede, zum Beispiel in Frankreich und in Deutschland haben wir unterschiedliche Systeme. Das Lindmuseum zum Beispiel ist ein Museum des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Stuttgart. Das heißt, eine Entscheidung über eine Rückgabe fällen der Gemeinderat oder die Gremien der Stadt Stuttgart und der Landtag oder die Gremien, das kann dann eben auch mal das Kabinett sein, des Landes Baden-Württemberg. Die allermeisten Kunst- und Kulturgegenstände in Deutschland gehören entweder Ländern oder Kommunen oder auch privaten Stiftungen, nicht dem Bund. Das muss man, glaube ich, einmal sagen, weil selbst in der Diskussion, die wir hier bei der Rückgabe geführt haben, mehrere Vertreter von baden-württembergischen Fraktionen der Meinung waren, das müsse der Bund regeln und nicht wir. Das müssen die Länder regeln, und zwar jedes Land für sich, mit der jeweils unterschiedlichen Situation. Auch da sind die deutschen Länder ganz unterschiedlich aufgestellt, mit unterschiedlichen Museumsstrukturen. Manche Länder sind mehr betroffen, andere Länder sind kaum betroffen von diesen Fragestellungen. Es gibt Stadtstaaten wie Hamburg, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen, weil es in ihrer Stadtgesellschaft ganz extrem präsent ist. Es gibt Berlin beispielsweise, wo nicht nur Rückgabe diskutiert wird, sondern auch Erinnerungsorte in der Stadtgesellschaft. Also wir haben sehr unterschiedliche Ausgangspositionen. Wenn Sie jetzt fragen, was wir von baden-württembergischer Seite aus tun können, dann ist es, also, oder das ist im Moment schon die Erfahrung, dass wir etwas tun, bedeutet, dass die anderen schon auch gucken, was wir tun, und dass das Gespräch im Moment mit uns über die Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben und die komplex sind und die man auch jetzt an so einem Abend nicht so einfach, sag ich mal, sonst würde man den Abend hier beherrschen, runtererzählen kann. Aber es sind natürlich ganz viele Prozesserfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, und die sind, glaube ich, wichtig für Partnerinnen und Partner aus anderen Ländern und auch vom Bund im Übrigen. Haben wir natürlich Gespräche mit Frau Müntefering, Staatsministerin im Auswärtigen Amt, und Frau Grütters, Staatsministerin im Bundeskanzleramt, die jeweils für die Kultur im In- und Ausland zuständig sind. Wir sind in den Gremien, wir berichten von dieser Erfahrung und wir sind im Gespräch. Und ich glaube, es geht tatsächlich nur voran durch diesen Druck. Der Druck, der jetzt aufgebaut wird durch den Bericht, der teilweise durch die Presse aufgebaut wird, der aufgebaut wird, insbesondere auch aus den afrikanischen Ländern heraus, die einfach auch nicht mehr sagen, okay, jetzt geben wir da mal Stille, weil vielleicht wird dann irgendwie die Eisenbahnlinie gebaut oder irgendwas, sondern es ist einfach ein klarer Anspruch, und dieser Anspruch ist berechtigt. Und ich möchte einfach auch nochmal sagen, was Frau Savoy gerade gesagt hat, ganz im Ernst, zurückgeben bedeutet, die Entscheidung, was mit den Kulturgütern passiert, und zwar ganz egal was, liegt auf der Seite der afrikanischen Partner, und das ist richtig so. Ich will mir auch nicht von irgendjemand anderen erzählen lassen, wie wir in Deutschland mit unseren Kulturgütern umzugehen haben. Dafür gibt es ganz unterschiedliche Traditionen. Und es gibt ganz unterschiedliche Umgänge damit, und das ist richtig und wichtig. In Japan wird alle paar Jahrzehnte ein Tempel abgerissen und neu aufgebaut, weil das die Kultur ist und weil das in Ordnung ist. So und so hat jede Kultur ihre Art, mit Dingen umzugehen. Und gerade die Frage der Zirkulation, und das finde ich eben auch ganz, ganz wichtig, sollte dann eben auch von anderen Seiten und von denen diese Objekte gehören, entschieden werden. Das ist das eine. Das zweite, was ich sagen möchte, ich glaube, es gibt im Moment einen extrem großen Druck, was die Human Remains angeht. Darüber gibt es auch praktisch fast keine Diskussion mehr und keine Zweifel. Hier werden in den nächsten Jahren extrem viele Rückgaben stattfinden. Wir haben jetzt hier im Lindenmuseum gerade 10 Ancestor Remains, wie die Australier sagen, also Schädel in dem Fall, nach Australien zurückgegeben. In unseren Sammlungen, sowohl in den Museen teilweise als auch in den Universitätskliniken und so weiter, gibt es jede Menge menschlicher Überreste, aus die gewaltsam unter dem Zweck der Rassenforschung nach Deutschland gebracht wurden. Und das ist, glaube ich, vollkommen unzweifelhaft. Hier haben wir jetzt auch die Initiative gestartet, alle Einrichtungen angeschrieben, uns bis Ende August die Sammlungsbestandteile in ihren Häusern zu nennen, um dann sehr schnell diese Rückgaben zu initiieren. Und diese Prozesse werden uns die Erfahrung geben und die Möglichkeit geben, wie wir mit diesen Rückgaben umgehen. Und dann wird sich auch kein Bundesland und kein Bund und keine Kommune mehr sehr ganz außen vorstellen können und sagen können, das tun wir nicht. Was wichtig ist, sind Beratungsstellen, Stellen, die jetzt auch weiterhelfen. Wir versuchen gerade, wir denken auch gerade darüber nach, wie wir das für Baden-Württemberg, gerade auch für kleinere Museen in kleineren Kommunen lösen können, weil eben nicht alle wie das Lindenmuseum jetzt, wir haben jetzt sowohl wir als auch die Bundeskulturstiftung 2 Stellen hier eingerichtet, die sich nur mit Fragen der Provenienzforschung und möglichen Restitutionen beschäftigen. Das ist eben nicht für alle Häuser so möglich, aber trotzdem sozusagen Beratungsstellen, den Druck aufhalten und den Druck wachhalten. Ich muss schon sagen, dass mich das, was Benedikt Savoy auch hier eben erzählt hat und heute Nachmittag auch schon erzählt hat, diese Erfahrung aus den 70er, 80er Jahren war mir auch nicht präsent. Und man sieht da natürlich, dass eine große Gefahr da ist, dass Prozesse, die wir jetzt anleiten, möglicherweise auch unter anderen politischen Vorzeichen, und die gibt es natürlich in Deutschland im Moment auch, dann plötzlich doch wieder gestoppt und angehalten werden. Und deswegen glaube ich auch, möglicherweise, ich glaube, man sollte sich auf europäischer Ebene verständigen, aber bis man zu Einigungen käme, wie man in Europa damit umgeht, vergehen wieder 20 Jahre. Und ich glaube, diese Zeit haben wir einfach nicht mehr. Also ich plädiere ganz stark dafür, jetzt zu handeln, unter den Bedingungen, die wir haben, und das ist möglich, und gleichzeitig parallel auf Bundesebene und auf europäischer Ebene Regelungen zu finden, Übereinkünfte zu treffen, und so weiter, wie wir auch gemeinschaftlich uns dazu verhalten. Aber das abzuwarten und jetzt nichts zu tun, ist aus meiner Sicht der falsche Schritt und führt nicht zum Ziel.
Dennoch die Frage, ist es sinnvoll, und das betrifft, also das ist eine Frage an Sie, Frau Olschowski, aber auch an Benedikt Savoy oder Albert Guafo, eine Gesamtstelle, also eine Stelle zu finden und zu kreieren, die eine Gesamtkoordination übernimmt. Denn wenn es Ländersache ist, ist es möglicherweise sehr aufwendig und nicht ganz einfach für afrikanische Staaten, Ansprüche geltend zu machen.
Also es ist ja jetzt geplant und im Gespräch, dass es so eine Stelle für Deutschland geben soll. Es ist jetzt die Frage, wo die sein soll, wie die aussehen soll, wie die ausgestattet werden soll. Darüber wird gerade zwischen den zuständigen Ministerinnen und Ministern und der Bundesseite und auch den Vertretern der Kommunen gesprochen und verhandelt. Sowas wird jetzt kommen. Wir aus Baden-Württemberg sehen die Möglichkeit, das nach Magdeburg zu setzen, wo diese Stelle jetzt für die NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgüter sitzt, nicht so ideal, weil wir einfach glauben, dass wir es mit einer anderen Situation zu tun haben und es eigentlich auch gerne nicht irgendwie ungut vermischen wollen. Wir hätten gerne einen anderen Ort, aber darüber wird man jetzt reden müssen, darüber wird man verhandeln müssen. Solche Stellen muss es geben, das ist ganz klar. Und das Zweite, was ganz wichtig ist und auf was man schon hinweisen muss, und da ist Frankreich jetzt einfach weiter als wir in dem Bereich der Digitalisierung und der Zugänglichmachung und Transparentmachung unserer Depotbestände, das gilt auch fürs Dinnenmuseum, sind wir in Deutschland in aller Regel noch nicht optimal ausgestattet. Und das wird der allererste Schritt sein müssen, dass wir unsere Sammlungsgegenstände, unsere Häuser online stellen und damit eben überhaupt den Ländern die Möglichkeit geben, den Herkunftsgesellschaften die Möglichkeit geben, online zu recherchieren, was überhaupt da ist, in welchem Kontext es steht, und auch die Recherche über die Objekte, die Erfahrungen. Sie haben das gerade auch so schön gesagt, wie oft wissen auch unsere Kuratoren nicht immer alle Zusammenhänge, ja, sondern gemeinschaftlich mit den Fachleuten und Experten aus Afrika dann auch eine Objektgeschichte zu erstellen, die so schlüssig wie möglich ist und dann auch zurückgeben zu können. Und all das sind Prozesse, die jetzt, also Transparentmachung, Sichtbarmachung, Digitalisierung, Beratungsstellen einrichten, Human Remains zurückgeben, Objekte zurückgeben, so. Und das muss jetzt einfach passieren. Und ich glaube, dafür gibt's jetzt die ersten Handreichungen, Möglichkeiten, Erfahrungen. Und das wird nicht immer alles klappen und es wird nicht immer alles sofort richtig sein. Aber wir müssen uns auf den Weg begeben, und zwar gemeinsam. Und ich glaube, das ist einfach jetzt unsere Aufgabe.
No, I wanted to, given the opportunity that I have to be here with the minister, to also to once more also highlight the opportunity to not miss the other side of the story in the process, because I think that's what that was missing in the 80s, and it's for many of these museums all around Europe it has never been done. So this transparency that she was referring to, and thanks to this project we have the opportunity, for example, for me and the chief curator in Windhoek to meet each other, and in Windhoek there is a colonial collection, Windhoek Namibia. So we have a lot to discuss. We have many colonized places all over the world. And for us, it's really a already a great opportunity to meet, both for also practical and structural difficulties, often more in the African countries than in Germany, but in Germany too. I mean, there is usually one curator for one continent, if not two sometimes, or three. And the curator has to do research, think, see the objects, you know, and that's impossible. So I think in some cases, in the best cases, you know, some delays might have also been related to that. So because our work usually, well, I'm a curator from recently, but I've been following museum discussions for many years, and curators tend to be left very alone in the dark of the storage or in the dark of the office. So sometimes maybe they grow into loving that. So these objects are mine, but it's kind of a two-sided affair, because for many years, really, the activities we could be engaged in were very limited. So already to try to study one collection, and from so many different points of view, you could study it. So it's already much more than one person can do. So it's a call, basically. I'm taking the opportunity that the ministry is here for. We have these very practical problems that have been delaying the possibility for many people all over the world to even know what we have. And then to ask the, you know, to make this distinction, what is an object that is something behind for me or for a political authority that has been once stripped away its power by colonial force. But there are so many different possibilities with these objects. And it's also for us as researchers would be a great opportunity, again, to find out these different ethics, different ideas of beauty, different philosophies, different relationships with materials. It's all part of the possible stories. We don't want to do it alone.
Ja. Das Voneinanderlernen gehört zur neuen Ethik der Beziehung. Die Zeit ist vorangeschritten, 9:10. Eigentlich sollten wir 9:00 Schluss machen. Ich habe eine gewisse Unruhe bemerkt. Ein paar Gäste sind schon gegangen. Trotzdem, ich weiß es nicht, gefragt in den Raum. Wir hatten vorher eigentlich beschlossen, ein paar Fragen zuzulassen oder dem Raum zu geben. Wer von Ihnen an das Podium Fragen richten möchte, ist herzlich eingeladen, das zu tun. Okay. Genau.